Peru versinkt im Chaos, wir bereiten ein Jugendfestival vor und diese Woche ist mein Geburtstag gewesen. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Und bevor wir hier voll einsteigen mit unserem Thema, dem, was uns die letzte Woche beschäftigt, erstmal vielen Dank für all diejenigen, die sich in der letzten Woche bei uns gemeldet haben, die nachgefragt haben, wie es uns geht, gefragt haben, ob wir sicher sind, die über die Medien das ein oder andere gehört haben. Und ja, auch vielen Dank für alle, die sich gemeldet haben rund um meinen Geburtstag. Es waren so viele. Ich hatte übrigens, Lena, in der Nacht vorher, also auf meinen Geburtstag, da hatte ich nachts einen Traum morgens und ich habe geträumt, dass ich aufstehe
und keiner sich meldet.
64 WhatsApp-Nachrichten.
Das sind so die Art von Horrorträume, die der Benni hat.
Das ist mein Horrortraum. Ich versuche das ja so clean wie möglich zu halten, in keiner unnötigen Gruppe. Nichts. Es waren dann am Ende vielleicht nur 30, aber es war viel. Es war viel. Aber die Grüße haben mich alle erreicht. Und ich beschwere mich da jetzt in keiner Weise, sondern ich sage ganz herzlichen Dank dafür. Aber es ist tatsächlich so, dass man dann auch erstmal eine ganze Stunde da sitzt und alle Sprachnachrichten abhört und alle Nachrichten durchliest, weil man will es ja auch nicht einfach nur so abhaken, sondern man will ja auch irgendwie, will es lesen. Naja, aber fangen wir an einem ganz anderen Punkt an. Lena, wie fühlst du dich? Fühlst du dich unsicher?
Also hier in Kodawasi fühle ich mich nicht unsicher. Wir waren jetzt bereits das zweite Mal hier während des Streiks auf der Feria, also dem Sonntagsmarkt. Und noch scheint man alles zu bekommen, was halt lokal hier gibt. Was auffällig war jetzt am Sonntag, war, dass es die üblichen Obstlaster, die aus Quillabamba, also aus dem Hochdschungel, in 5-6 Stunden hierher fahren, die waren nicht da. Aber die sind vermutlich auch erst gar nicht losgefahren, weil denen wäre sicherlich das Obst unterwegs kaputt gegangen. Weil du kommst einfach mit einem Laster im Moment nicht durch. Es ist phasenweise ein beklemmendes Gefühl, dass es eben in beide Richtungen kein Wegkommen aus dem Ort gibt. Aber im Prinzip ist es ja, wenn du das nicht die ganze Zeit dran denkst, ist das Leben ja nicht anders als sonst. Also es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt jedes Wochenende einen Ausflug machen oder irgendwie. Also ich persönlich komme alle paar Monate mal nach Cusco und das war's. Also und in ein paar Monaten hoffe ich ja, dass man wieder nach Cusco kommt. Gut, wäre gelogen zu sagen, man kommt überhaupt gar nicht weg. Also es gibt doch immer wieder Menschen, die kommen hier an und die kommen auch weg, aber halt auf den größten abenteuerlichen Wegen. Also wer mag, kann mal gerne auf dem Blog von Diospi nachlesen. Da hat der Klaus seine Fahrt beschrieben, der Chef, wie er jetzt vor 2 Tagen versucht hat oder auch erfolgreich zurückkam von Cusco nach Cotavasi, über wie viele Etappen und mit wie viel Zwischenumsteigen vom einen Motorrad aufs andere. Und auch gestern Abend ist wieder jemand angekommen, aber ich glaube, er hat 6 oder 7 Stunden gebraucht. Am Ende dann nach Cusco eine Strecke, die man in 3 Stunden schafft normalerweise. Also zu diesen ganzen Umwegen und Abenteuerfahrten, die man machen muss, kommt dann natürlich auch noch die Gefahr durch Mobs hinzu. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, naja komm, dann nehmen wir halt das Abenteuer auf uns oder sonst irgendwas, sondern es ist tatsächlich gefährlich. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir im Moment nirgends hin müssen. Auch niemand von uns feststeckt auf der Straße. Es sind jetzt einige, die aus dem Urlaub zurückkommen. Das wird jetzt nochmal spannend für diejenigen. Bisher, wie gesagt, haben es alle dann irgendwie dann doch geschafft, anzukommen. Ja, aber es ist und bleibt gefährlich. Und das ist natürlich das Interessanteste für mich an dieser ganzen Sache, weil das erste Mal in 3 Jahren jetzt oder in mehr als 3 Jahren sich sowas über so lange Zeit zieht, ne? Also das ist tatsächlich die schwerste Krise, die dieses Land in den letzten 3 Jahren hatte. Nicht die schwerste Krise, die es je hatte. Also die Doris, meine Freundin, hat mir schon erzählt, es gab vor einigen Jahren, ich glaube vor 4 oder 5 Jahren schon mal so ein Aufstand, wo dann LKW-weise die Leute nach Lima gezogen sind, um dort zu protestieren. Das hat man ja sicherlich in den deutschen Medien auch mitgekriegt, dass das jetzt wieder passiert ist.
Aber ich hatte zumindest mitbekommen, dass es die schwersten Ausschreitungen seit 20 Jahren sind.
Okay.
Aufgrund wohl auch dieser hohen Todeszahlen. Und ja, man kann es ja immer unterschiedlich bewerten. Aber es ist schon beeindruckend oder beklemmend, man kann das in beide Richtungen definieren, mit welcher Wucht die Gewalt jetzt auf die Straße kommt. Mhm. Man ist ja da über die sozialen Medien da schon auch in den anderen Städten und kann dann zugucken und kann dann sehen, was so in anderen Städten an Gewalt passiert. Mhm. Wird da wieder ein Polizeirevier niedergebrannt oder da wird versucht, der Flughafen zu stürmen.
Ja.
Hier und irgendwo um die Ecke rum haben sie einen Polizist lebendig verbrannt in seinem Fahrzeug. Mhm. Die Polizei hat auch dann eben zurückgeschossen, gab viele Todesfälle mit Kopfschüssen und also Mensch, das, also wo es richtig wirklich massiv ja, eskaliert. Und wir waren immer so ein bisschen außen vor. Ich habe vor den Einwohnern hier in Kurawasi auch überhaupt keine Angst. Trotzdem kam es schon zu brenzlichen Situationen. Also die Panamerikaner wurde jetzt dann großflächig gesperrt mit Baumstämmen, mit gefällten Bäumen, mit Steinen, Steinbrocken, quergestellte alte Autofracks und
Leitplanken, die alles auf die Straße mögliche gezogen wurden.
Einfach, ja. Und eben dieses Mal auch die kleinen Straßen im Ort. Also man hatte auch dann angefangen, die kleinen Straßen zu verbarrikadieren. Man hat, da sehe ich einfach das gefährlichste Potenzial dran, weil dann auch viele betrunkene Leute erlebt, die dann auch rumgepöbelt haben. Normalerweise, wenn man zu Fuß unterwegs ist, denn das arme Volk ist ja zu Fuß unterwegs, passiert einem nichts. Es passiert ja nur was, wenn du dann mit deinem SUV oder wenn wir jetzt mit unserem Auto da durch die Stadt fahren, dann wird das so als ein Angriff auf ihren Streik gesehen. Das heißt, wenn du selber zu Fuß unterwegs bist, aber trotzdem, ich habe es auch erlebt, dass mich Leute angepöbelt haben, zu Fuß. Ja. Also es sind keine Steine geflogen, aber die waren ganz sicher betrunken und es war kein gemütlicher Moment. Ich bin auch direkt weitergezogen, weil ich dachte mir, lieber aus dem Schussfeld. Aber die gefährlichen Leute sind eben nicht die, wie ich gesagt habe, aus Kurawasi, glaube ich, sondern wir haben diese Woche erlebt, dass Leute von auswärts hierher kamen, um unseren Ort zu bestreiken. Also sind Leute aus anderen Ortschaften, aus Anderweilers hierher gefahren, um hier Radau zu machen. Und das ist gefährlich. Hm. Ja, weil die plündern auch die Läden, die demolieren die Stadt. Also die Stadt ist übertrieben, aber die demolieren mit einem höheren Gewaltpotenzial. Die wollen ja Chaos stiften, die wollen ja hier Terror machen.
Ja.
Und das sind die eigentlichen Gefährlichen. Die waren jetzt diese Woche tatsächlich bei uns im Ort. Ich habe dann auch mal die Einheimischen gefragt, ja, warum sind die denn hier im Ort? Und es gab auch sehr eindrückliche Szenen. Also sie sind auch nachts durch die Straßen und haben vermummt so Terror gemacht und so. Das sei wohl aber zufällig gewesen, weil die wollten ja auch nach Lima und sind in Kurawasi an der Sperre halt hängen geblieben.
Blöd jetzt, ne?
Ja, dachte ich mir auch. Wobei ich es nicht glaube, weil die Route eigentlich nach Lima nicht über Cusco führt, sondern über Abancay. Und wer aus Anderweilers nach Lima will, der biegt in Abancay ab und der fährt da nicht durch Kurawasi. Also diese Route halte ich nicht, die Aussage halte ich dann auch nicht für ganz glaubwürdig. Ich glaube, es war einfach den Streikenden in anderen Orten ein Dorn im Auge, dass Kurawasi oder die Einwohner hier aus unserem kleinen Dörfchen, der kleinen Stadt, sich da enthalten haben und einfach ihr Ding weitergemacht haben. Ich glaube, dass das eher der Grund war. Ja. Denn sowas wird im Bundesstaat und der Hauptstadt festgelegt und da müssen alle mitmachen. Und unser Ort war eben einer, der hat gesagt, er macht nicht mit. Und unser Ort war dann halt diese Weise dann, glaube ich, einfach Zielscheibe von Randalieren aus anderen Orten. Nichtsdestotrotz, wir sind alle bewahrt. Und ich fühle mich tatsächlich auch nicht gefährdet, akut gefährdet. Die größte Gefahr, die ich im Moment für uns sehe, ist einfach diese eingeschränkte Beweglichkeit, was zumindest bei einem schweren Krankheit oder einem schweren Unfall oder sowas verhindern würde, dass man in ein größeres Hospital käme. Das ist also Gott sei Dank in den letzten Jahr drei Jahren ja nur einmal der Fall gewesen, dass wir das auch gebraucht haben, dass wir die Mila verlegen mussten wegen der Schädelfraktur. Aber wenn sowas jetzt passieren würde, wäre eine ganz ungünstige Situation, denn erstens würde sich der Transport massiv verzögern, zweitens wäre er an vielen Stellen wahrscheinlich einfach gar nicht möglich. Und es ist auch so, dass man jetzt sagen kann, naja, dann fährt da die Polizei voraus oder eine Ambulanz mit einem Verletzten, die wird ja wohl durch so eine Straßensperre durchkommen.
Nein.
Nein. Also in Anta haben sie Steinbrocken auf die Straße gelegt, die sind so groß wie Autos. Also man kann die auch nicht einfach zur Seite räumen, sondern die haben wirklich mit schwerem Gerät riesen Felsbrocken da auf die Straßen gelegt. In einem Ort davor oder auch ein Ort auf dieser Strecke haben sie die Leitplanke ja durchtrennt und quer über die Straße auf der anderen Seite wieder angeschweißt. Also so, dass man wirklich nicht durchkommt. Da gibt es halt einfach gar kein Durchkommen, weil die Leitplanke von der rechten Seite einmal abgeflext und drüber gebogen jetzt auf der linken Seite dann festgeschweißt ist. Also
so, es gibt halt auch kein Drumherumfahren, ne? Also man denkt ja in so deutschen Mustern und dann, na, wenn die Straße gesperrt ist, nehme ich halt die nächste.
Nein,
aber
nein,
es gibt halt die einfach.
Es ist halt im
Straßen.
Tal die einzige Straße.
Ja.
Es gibt ein Tal, da geht die Straße durch.
Ja.
Und wenn dann da die Leitplanke halt.
Könnte vielleicht noch mit Boot über den Fluss irgendwie.
Naja, was machen die? Also auch jetzt unsere Freunde, die reisen mussten, ganz einfach bis zu der Leitplanke oder bis zu dem Stein oder bis zu diesem Dreckhaufen hinfahren mit irgendeinem Motortaxi. Dann drüber steigen und drüben in ein nächstes Taxi einsteigen und so sich dann von Straßensperre zu Straßensperre hangeln. Also so 8 bis 9 Mal muss man dann rechnen, dass man umsteigen muss. Und das ist jetzt wieder so ein Thema. Gottvertrauen, Psychohygiene, für mich ein ganz akutes Thema. Und ich sage, okay, es ist Gott sei Dank nichts passiert. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass jemandem was passiert und dass wir jetzt auch wirklich reisen müssten oder auch außer Landes müssten. Und wir müssen jetzt auch Gott vertrauen, dass er uns auf uns aufpasst, dass wir jeden Tag hier bewahrt sind. Heute habe ich mit einem Kollegen aus Deutschland telefoniert und er sagte, ja, kommt der nicht heim? Und dann habe ich so ein bisschen geschmunzelt, weil ich dachte mir für einen Moment, also erstens, ich habe noch nie gar nie daran gedacht. Erstens, wo ist heim? Also, wir haben ja kein Zuhause mehr in Deutschland. Wahrscheinlich würden uns die Schäfflinzer wieder
mit offenen Armen empfangen.
Wieder liebevoll empfangen.
Sicherlich.
Ganz sicher. Irgendwo kämen wir unter. Aber wir kämen halt im Moment auch gar nicht raus.
Ja,
also du kommst, der Flughafen war diese Woche gesperrt in Cusco. Nach Lima kannst du nicht, also du kommst im Moment faktisch einfach gar nicht weg. Na, das Einzige, was jetzt wäre, was natürlich toll wäre, wenn wir hier einen Helikopter hätten. Nicht nur für Notfälle.
Ja, ja.
Nein, andersrum, nur für Notfälle.
Nur für Notfälle. Und dann kann man ja immer noch gucken, was ist denn ein Notfall?
Genau. Nein. Es ist eine ganz interessante Erfahrung.
Ja.
Ich denke, ich habe schon ein paar Mal drüber nachgedacht, wenn wir jetzt hier die Erfahrung der letzten 3 Jahre hätten, würde das sich alles, glaube ich, noch mal viel dramatischer anfühlen. Ich weiß nicht, ob man abstumpft oder was das Problem dabei ist. Ich frage mich oft, also denn eine Freundin von dir hat ja die Tage geschrieben, das sieht aus wie im Krieg. Ne, sie hat ja selber Krieg miterlebt und sie sagt, bei euch, wie es aussieht, erinnert sie an diese Szenen. Und ja, irgendwo ist ja auch Bürgerkrieg. Aber es ist trotzdem, ja, trotzdem fühlt es sich irgendwie normal an. Ich frage mich, ganz kurz noch, weil ich es immer wieder nicht verstehe, dass Leute, die in der Ukraine leben, das Land nicht verlassen. Dass die, obwohl Krieg im Land ist, obwohl in der Nachbarstadt geschossen wird, der Verlauf der Front irgendwie keine 20 Kilometer weg ist, dass sie trotzdem da leben. Dass sie nicht, weißt du, also Ich denke mir immer, ich würde doch als allererstes das Weite suchen. Aber vielleicht gibt es sowas wie ein neues Normal, wenn man da so rein gezwungen wird oder sich die Umstände verändern, dass man dann plötzlich andere Maßstäbe bekommt und dann geht halt mal im Nachbarort irgendwie eine Bombe runter und dann denkt man sich, naja, habe ich auch überlebt. Ganz so gefährlich ist es ja nicht, dann ist mal wieder Strom weg, dann denkt man sich, naja, irgendwann wird es auch wieder da sein. Ich weiß es nicht. Oder es sind auch wirklich nur Leute da, die gar keine Wahl haben. Das kann natürlich auch sein, dass ein Großteil der Bevölkerung einfach völlig perspektivlos ist und deswegen noch da auch in den Gebieten ist, wo es Kampfhandlungen gibt. Aber ich fühle es hier nicht wie, als wären wir in Gefahr und schon zweimal nicht, als wäre das jetzt hier ein Bürgerkrieg.
Naja, aber weil wir uns auch dem Ganzen entziehen können, weißt? Also ich glaube, ein Krieg ist nochmal was anderes. Weil du weißt ja nicht, wo findet der nächste Angriff statt, wo geht die nächste Bombe runter. Hier kann ich mich dafür entscheiden, gehe ich zu den Straßenschlachten oder bleibe ich da halt weg, ja? Ich glaube, das ist schon mal nochmal ein großer Unterschied.
Ja.
Also wir sind ja hier doch in einer gewissen Weise nicht nur gefühlt, sondern auch wirklich physisch einfach sicher hinter unseren vier Mauern, ja?
Ja, das würde ich 1:1 unterschreiben für alle Einwohner aus Kodawasi. Die wissen, was sie von uns haben, die wissen, die kennen. So. Die große Gefahr sehe ich eben in diesen Leuten, die in so marodierenden Banden.
Klar.
Und dann bist du halt vor gar nichts sicher.
Nee, aber da müssen wir einfach dann genug Gottvertrauen haben.
Ja.
Und ja, also was mich im Moment auch noch ruhiger stimmt, ist, im Moment gibt es halt einfach auch noch genug Essen und genug Lebensmittel im weitesten Sinne. Also,
und Gas.
Und Gas im Land. Mhm. Ich denke, so eine Situation kann schon auch mal kippen, wenn Leute anfangen, Hunger zu haben. Und da sind wir halt hier auf dem Land dann doch auch nochmal anders versorgt, wie in größeren Städten. Aber das kann natürlich auch eskalieren, ne? Also an dem Punkt sind wir noch lange nicht.
Naja, hier. Lange würde ich nicht sagen. Wir sind es ja gewohnt, dass es viele Sachen einfach nicht gibt.
Ich versuche zum Beispiel schon seit Wochen Margarine zu kaufen, das gibt es einfach nicht mehr, Sahne gibt es keine mehr.
Ja, aber nichts, was man jetzt irgendwie…
Ohne dass man nicht überleben könnte.
Genau. Nein, das ist schon so, wie du sagst, in der Innenstadt oder in den großen Städten, da ist man ja auf diese riesen Supermärkte auch irgendwie angewiesen. Ne? Das haben wir ja hier in der ländlichen Gegend nicht. Trotzdem gibt es Engpässe und es vor allen Dingen halt bei der Energie sehe ich das größte Gefahr. Wir haben ja letzte Woche auch schon darüber geredet, dass wir da ausreichend Reserve haben und es ist und bleibt immer das A und O, dass man sich auf solche Situationen vorbereitet und dass man dann entsprechende Reserven hat und die haben wir ja auch. Also da sind wir in einem sehr guten Zustand. Aber Lena, lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen diese Woche. Ich habe ja Geburtstag gehabt. Mhm. Ich hatte zwei Gäste eingeladen. Geburtstagsfeier ins Wasser gefallen. Es war eben an jenem Abend, als der Klaus da 7 Stunden von Cusco nach Hause musste und wir hatten uns eigentlich für den Abend verabredet. Und ja, dann ist es halt einfach so. Trotzdem haben wir als Familie einen ganz tollen Abend verbracht, der so spontan entstanden ist. Und das war eigentlich total süß.
Ja, wir haben Pizza gegessen, auf Bestellung des Vaters hin. Da gab es Pizza, selber gemachte,
genau.
Natürlich. und dann waren wir so ein bisschen unschlüssig, was man denn mit dem offenen Abend so anfangen, bis der Benjamin die Idee hatte, so ganz nach alter Tradition. Also
du hattest die Idee.
Weil bei uns früher, als ich habe es geliebt als Kind, wenn wir Besuch hatten, Sonntagnachmittags, und dann mit dem Dia-Projektor Dias angeguckt haben.
Und dann die erste Frage von den Kindern.
Was ist ein Dia? Was ist ein Dia-Projektor? Dann muss ich erst mal erklären, dass man da diese Bildchen zuschneiden musste und dann in die Dia-Rähmchen und die Dia-Rähmchen wiederum in diese Kästchen da einsortieren. Und war ein Bild verkehrt rum drin.
Ich kann nicht sagen, War das nicht auch bei euch so, dass immer irgendwo zwischendrin dann eins war auf dem Kopf?
Ja, genau. Aber ich fand es super gemütlich, da haben wir darüber gescherzt, komm, wir gucken Dias an, mit dem Ergebnis, dass wir dann halt eben alte Fotos angeguckt haben mit den Kindern zusammen von Zeiten, wo es den einen oder anderen noch nicht mal gab von den Kindern.
Also man macht ja unglaublich viele Fotos. Ich glaube, jeder von uns. Seit Smartphone gibt irgendwie noch mehr. Es wird ja alles irgendwie fotografiert oder gefilmt. Und dann verschwindet es im Fotostream. Zumindest die meisten Bilder werden nie wieder rausgeholt. Und das war dann so ein bisschen Dia-Show. Alte Bilder angucken. Auch von, ja, so den ersten Tagen unserer Familie, kann man sagen, gell?
Mhm. Naja, nicht ganz so weit zurück hat es gereicht, weil wir den Rest haben wir irgendwie in der Cloud oder sonst wo gespeichert.
Ich frage mich auch, wo der Rest ist. Ja. Ich frage mich
also
auch,
ich habe ja Gott sei Dank für die ersten drei Kinder zumindest sehr sorgfältig ausgearbeitete Fotoalben in Deutschland,
ja,
multiple.
Und da, wo die Fotoalben nicht mehr aktualisiert wurden, also nein, es gibt so überlappen vielleicht 2-3 Jahre, wo wir im Stream haben und ja. Als Fotoalben, aber es ist tatsächlich so, ich habe, glaube ich, eine alte Festplatte im Keller
irgendwo
liegen.
Ich hoffe,
ja, weil es gibt so viele Bilder, die nicht im Fotostream drin sind. Das heißt, es
die müssen ja
gab
sein.
Ordnerweise Fotos, die irgendwo auf irgendwelchen alten Festplatten liegen müssen, wobei ich keine alten Geräte mehr habe. Also erinnerst du dich noch an diese metallene, große, externe Festplatte, die so auch so laut gerattert hat?
Ja.
Wenn wir die nochmal finden, da müssen die Bilder drauf sein. Weil auf der Cloud, in der Cloud liegend.
Naja, und aber wir haben doch noch ein bisschen was gefunden. Aus dem Archiv, Hausbau und die Zeit davor, als die Mila auf die Welt kam, als Jonas auf die Welt kam. Das ist schon schön, war. Jeder wusste irgendeine Geschichte zu erzählen. Und,
absolut, absolut. Und es waren so witzige Szenen dabei, also wirklich.
Und eigentlich ist es auch schön, weil es war halt unser Handy-Fotostream. Das heißt, da waren auch irgendwie ganz lustige Sachen dazwischen. Man hat eindeutig gesehen, wann der Papa angefangen hat, als Notarzt zu arbeiten.
Ja, dann immer, Papa, was sind das für Bilder?
Was
ist
denn da passiert, Papa?
Was ist da passiert? Genau.
Warum liegt das Auto da im Graben? Ja. Ja, war doch ein runder Abend dann.
Also mir hat mir richtig gefallen und ich hätte es nicht anders feiern wollen. Also ich fand das einfach ganz, ganz nett mit den Kindern, mit meiner Crew.
Es ist so lustig, weil abends hat er mich dann gefragt, das war doch jetzt schön. Und dann habe ich gesagt, also wenn dir das reicht, dann ja, ist auch okay für mich. Ich bin ja eher so von der Sorte, große Geburtstage muss man groß feiern und kleine eigentlich auch. Also überhaupt sollte man feiern, wie die Feste fallen.
Genau.
Ja, aber gut, sehr schön, wenn du glücklich bist, ist sehr gut.
Also sehr, sehr dankbar, auf jeden Fall, ohne Zweifel. Und es war für mich nicht mehr, also war mehr als ausreichend, denn es war ruhig, ein ruhiger Abend. Man konnte pünktlich ins Bett, konnte sich.
Das wichtigste Kriterium.
Ja, nicht das Wichtigste, aber es ist schon ein wichtiges Kriterium. Weil, also ich kann halt diese immer, das habe ich schon als Jugendlicher nicht verstanden, wie man Nächte durchmachen kann und dann völlig breit ist den ganzen Tag. Und das zieht sich ja dann aber auch irgendwie die ganze Woche über. Gut, es ist was anderes, wenn du es für was Sinnvolles machst, dann kann ich das alles nachvollziehen. Dann bleibe ich ja auch länger wach und gehe später ins Bett.
Aber sowas Sinnloses wie einen Geburtstag zu feiern, ne?
Naja, es wiederholt sich ja jedes Jahr.
Also was mir am meisten daran Spaß macht, ist eigentlich das vorzubereiten. Also bei der Feier selber halte ich mich dann auch gern irgendwie in der Küche auf und spüle schon mal ein bisschen was ab oder sonst irgendwas.
Das ist was, was ich gar nicht verstehe.
Also so dieses Mitfeiern brauche ich nicht, aber die Feier ausrichten, das macht Spaß.
Ja, ich finde es ja gut, dass wir uns da ergänzen, weil das ist ja was mir irgendwie gar keinen Spaß macht. Ich finde, es ist immer, steht irgendwie so wenig in dem Verhältnis. Auch wenn du was kochst, da stehst du stundenlang da und dann ist es irgendwie eine halbe Stunde gegessen. Und so denke ich mir immer, oh, krass.
Das ja, aber jetzt guck mal, wir hatten einige Essensbilder dabei, auch in diesem Fotostream. Und es war doch dann das ein oder andere Kind, wo gesagt, oh, war ich noch das gute Essen? Oder es gehört schon zu so einem Gesamterinnerungsbild an Kindheit, glaube ich, dann auch noch dazu.
Das gute Essen.
Das gute Essen oder das schöne Essen auch. Ja. Oder Gemeinschaft mit anderen. Wie viele Bilder
und
waren dabei?
Es waren
dabei,
viele Feste.
Wo viele irgendwie die unterschiedlichsten Menschen an unserem Tisch saßen.
Ja. Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Wir sind gar nicht so weit gekommen bis 2019, weil da wäre es dann eskaliert. Da haben wir unzählige Bilder.
Nach anderthalb oder zwei Stunden haben wir dann irgendwann Schluss gemacht. Und dann dachte ich mir auch,
unter Protest.
Ja, das stimmt. Die waren da auch wirklich sauer dann, gell?
Wir sind noch nicht mal in Peru angekommen. Ja, Freunde, wir sind gerade mal bei 2018.
Ja, da fehlt jetzt auch noch ein bisschen was.
Ja.
Naja, aber alles in allem finde ich es doch schön, solche Erinnerungen auch wachzuhalten und die Kinder haben sich gefreut. Also die Witzig ist ja, dass manche, die ja zu dem Zeitpunkt noch nicht gelebt haben, das gar nicht einordnen können, was da passiert ist. Ne? Das ist ja irgendwie ganz, ganz amüsant gewesen, weil irgendwie haben sie es nicht auf die Reihe gebracht, dass unsere Familie da noch nicht die Größe hatte wie heute. Mhm. Dass es so ein Zeitfenster gibt von vor ihrem
Wo wir noch so eine Standard-Kleinfamilie waren.
Ja. Also gut, du bist gut, da hatten wir dann auch schon 3 Kinder, also weiß ich nicht, aber naja. Lena, Jugendfestival.
Ja.
Gestern Abend hatte ich die erste Sitzung mit dem Leitungsteam. Wir organisieren hier in den Bergen Perus ein Jugendfestival. Und wer schon länger unseren Podcast hört und wer auch schon länger Teil unseres Lebens ist, der weiß, dass wir, ja, Lena und ich, viele Jahre Jugendleiter waren in der evangelischen Freikirche, dass wir eine große Jugendarbeit aufgebaut haben, viele junge Leute, auch mit denen wir bis heute noch Kontakt haben, mit denen unterwegs waren und Aktionen gemacht haben. Und gestern Abend, als fast alle weg waren, waren nicht mehr viel übrig. Also waren wir noch zu dritt kurz am Tisch gesessen, dann habe ich unser Erlebnis aus Holland erzählt.
Du meinst, als Magen-Darm rumging, oder?
Nein, das hatte ja nur wenige betroffen. Um genau zu sein, glaube ich, nur einen. Oder?
Ich weiß gar nicht mehr.
Ich glaube, es waren einer, glaube ich, der akut erkrankt war. Aber naja, wir haben hier vor, in wenigen Monaten, ein Jugendfestival zur Veranstaltung mit 4000 Jugendlichen. Das ist ein wahnsinniger organisatorischer und auch arbeitstechnischer Akt, zumal gerade viele Variablen natürlich unklar sind, vor allen Dingen die aktuelle Situation im Land, was mitunter auch tatsächlich die ein oder andere Band dazu bewogen hat, mal zu fragen, ist das denn überhaupt sicher, wenn wir kommen? Ja, also nein.
Nein.
Ganz genau.
Ach, was ist schon sicher?
Also geplant ist ein Jugendfestival mit internationalen Bands. 5 Bands international und noch 4 nationale Bands, also wirklich die Creme de la Creme der christlichen Pop-Szene aus Amerika, Spanien, Südamerika im weitesten Sinne. Und da haben schon auch namhafte Bands zugesagt, die auf ihre Gage verzichten, lediglich für, sag mal, kostenlos Ski dann hier anreisen und dieses Projekt Diospiciana unterstützen wollen. Das ist eine unglaubliche Dimension, und wenn das so klappt, oder das wird so klappen, auch, also glaube ich, auch für uns oder für mich und auch für die Kinder ein ganz besonderes Erlebnis. Ich freue mich da einfach auch für meine Teenager-Kinder, die dann solche Stars, die man im Prinzip nur aus YouTube oder aus großen Konzerten erkennt, dann live hier bei uns im Krankenhaus hören, im Amphitheater. Ne? Also das sind Leute dabei, die irgendwie auf Spotify 200 Millionen Downloads haben und wirklich die berühmtesten Bands sind, so auch im Spanischen. Also ich rede jetzt hier von spanischen Musikern. Naja, auf jeden Fall hat mich das eben an jene Situation erinnert, in die wir mal reingerutscht sind. Ich weiß auch gar nicht, wie wir dazugekommen sind. Also das ist ja irgendwie passiert. Wir haben das ja nicht selber initiiert. Wir sind ja da vom Chief Code, dem ehemaligen Europa-Jugendleiter, eingeladen worden, mit ihm gemeinsam in Holland eine Jugendkonferenz zu organisieren. Und wir waren halt die fortschrittlichste Jugend, würde ich sagen, in unserem Gemeindeverbund. Wir hatten alles, Technik, Ton, Licht, Leute, waren bekannt dafür, dass wir tolle, erfolgreiche Jugendgottesdienste machen. Und mit uns wollte er jetzt da halt die gleichen Freizeiten, die wir in Deutschland schon hatten, oder Festivals, wollte er da auch in Holland anfangen. Und ich weiß noch, dass ich ihn gefragt habe, ein paar Tage vorher, ja, sag mal, wie viele Anmeldungen hast du denn? Und dann sagt er so, der kam vom Balkan, und das sagt er so in gebrochenem Deutsch, ach, weißt du, Benjamin, das mit den Holländern, das ist so, die melden sich nicht an. Da war ich schon ein bisschen skeptisch, aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich dachte mir, der hat recht. Naja, wahrscheinlich ist es schon so, dass die Holländer einfach nicht wie die Deutschen gut organisiert sind. Und dann, naja, wir sind auf jeden Fall morgens früh los, haben sie dann nach Holland mit echt, weiß nicht, wie viele Autos voll mit Jugendlichen, vielleicht so 30 dann am Ende, die uns da technisch unterstützt haben. Und wir haben auch die ganze Technik eingepackt, von Traversen, Moving Heads, Lichter, Ton, Mischpult, Mikros, Instrumente, alles. Und es kam eine Band aus den USA, das weiß ich auch noch, die Musiker aus den USA, wir haben sozusagen die Technik gemacht und voll den Stress gehabt, weil ich dachte mir, wir müssen das fertig kriegen, pünktlich, die Leute kommen dann und irgendwie war dann eine halbe Stunde vor Veranstaltung, dann habe ich ihn nochmal gefragt, Jivko, jetzt sag mal, wie viele Anmeldungen hast du? Ach, Benjamin, weißt du, da musst du dir keinen Kopf machen, die kommen alle ganz kurzfristig und so. Und da wurde es mir dann schon ein bisschen flau, ich dachte mir, was, also irgendwie, es ist ja bis jetzt noch nicht einer da. Es ist jetzt eine halbe Stunde vor Beginn und es ist niemand da. Es
war irgendwie nicht mal jemand von dieser Gemeinde da.
Wo also wir hatten einen Raum, da hätten wahrscheinlich 200, 300 Jugendliche reingepasst, noch mehr vielleicht. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau.
Das ist ein altes Schulgebäude, ne? Wunderschönes Gebäude.
Ja, es
Gebäude.
War ein tolles Gebäude. Ja. Und naja, die Veranstaltung geht los. Die Band hat Probe gemacht, unsere Technik stand. Wir haben alles auch, es war auch noch eine Zeit, wo es keine iPads gab. Aber wir hatten, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wir hatten einen Computer, der so ein Touchscreen hatte, wo du also die Lichttechnik mit Touchscreen steuern konntest, vollautomatisch programmieren und so. Also wirklich High-End-Technik. So völlig jenseits von dem, was so Stand war in unserer Liga, sag ich mal. Und alles programmiert, alles fertig, es geht los, nur Problem halt, niemand da.
Also wir waren da, wir waren am Start.
Niemand da. Und
Lustigste daran fand ich eigentlich, dass die ja so einen, in Anführungszeichen, aus unserer Liga Star-Prediger eingeflogen sogar hatten, den Larry Hess damals.
Ich weiß.
Aus den USA.
Ja, ja.
Und der hat dann für uns gepredigt.
Ja, und wie gesagt, die Band kam aus den USA, der Prediger kam aus den USA, wir aus Deutschland, der Chivko, der ja als Europa-Jugendleiter, ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist, aber der war wirklich fest der Meinung, die werden schon alle irgendwie kommen. Ja. Und am Ende waren halt, ich glaube, 8 Leute noch von der Gemeinde da, aber alte Leute, die halt mithelfen wollten, ja. Stühlstellen oder so, ja. Und das
war ein tolles Wochenende.
Und die einzigen jungen Leute waren unsere Jugendliche. Ja. Und ich weiß noch, wie die ersten da angefangen haben zu meutern und so ein Scheiß, jetzt sind wir nach Holland gefahren, was soll man hier und so. Und es war, weiß ich noch, die Stimmung war echt angespannt. Aber es war so, ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern, sage ich, komm Leute, jetzt setzen wir uns alle mal zusammen. Und dann so ein bisschen, ohne dass ich das damals wusste, dass das ist, aber die alternativlose Alternative gezogen, ja, gesagt, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir ärgern uns darüber, dass niemand kommt und sind jetzt das ganze Wochenende irgendwie genervt, oder wir machen jetzt das Beste draus und sehen das als eine große Chance. Wir sind da, die Band ist da, ist eine super Band, ein Pastor ist da, ein Prediger ist da aus den USA, zu denen, ich meine ganz im Ernst, in den USA, wenn die zu ihren großen Veranstaltungen gegangen sind, ach, da hätte ich wahrscheinlich der Mann ein Autogramm gekriegt. Und wäre es gar nicht an die Leute rangekommen. Ne? Und wir haben jetzt so exklusiv für uns in Holland, leider unter einem falschen Vorzeichen so ein bisschen, da diese Veranstaltung gehostet. Am Ende war es wirklich ein sehr erfolgreiches Wochenende, an das ich mich noch gerne erinnere, auch die Jugendlichen, einige zumindest. Und was ich auch legendär in Erinnerung habe, dass wir in Utrecht dann, das war eben in Utrecht, die Veranstaltung, dann im Irish Pub zusammen essen waren.
Ja.
Das war richtig gut. Alle ausgehungert, ja, der Tag irgendwie grenzwertig, ne? Aber dann im Irish Pub als Team essen gegangen und ich weiß nicht, ich habe noch ich sehe das heute noch vor mir, dieses war das beste Steak, das ich in meinem Leben bisher gegessen habe. Wahrscheinlich war es einfach nur der Hunger, das kann schon sein.
Es war auch Februar oder sowas, war schweinekalt.
Es war,
ne,
fürchterlich kalt, wir sind da durch Utrecht gezogen als Leiterteam, als Leiterschaftsteam, haben eine Kneipe gesucht, um was zu essen. Es war alles zu,
ja.
Es war alles ab, also ich weiß auch nicht. Das war keine Unzeit, das war irgendwie abends um 5 oder so. Aber es war, die Stadt war tot, es war nichts los. Und dann haben wir nur eben im Irish Pub den Kellner irgendwie überreden können, dass er für uns nochmal aufmacht. Die wollten auch schon irgendwie zumachen. Und die haben die Küche dann gerade noch offen gehabt, aber wollten jetzt zumachen. Und dann haben wir da einen Nebenraum gekriegt. Und das war wirklich das beste Steak meines Lebens. Naja, heute lacht man drüber. Damals war es todernst, ja. Aber es war nicht die einzige Anekdote, die ich aus unseren Jahren als Jugendleiter erzählen könnte. Und irgendwie schließt sich dann jetzt wieder der Kreis, dass ich da angefragt wurde, dieses Festival als Co-Leiter mitzuorganisieren. Und das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Niveau. Und trotzdem denke ich, also ich sehe schon noch Parallelen. Also ich glaube, dass diese Arbeit, die wir damals getan haben, uns auf jeden Fall vorbereitet hat. Und das heißt ja, wer im Kleinen treu ist, der wird über Größeres gestellt. Ich glaube, es war einfach so ein Probelauf damals, die Jahre, in denen wir als Jugendleiter tätig waren. Ich habe viel da mitgenommen, viel gelernt. Und ich bin jetzt gespannt aufs nächste Level. Ich hoffe, dass es klappt, dass es uns eben nicht durch die Umstände dann doch kurzfristig nicht erlaubt wird oder dass es vielleicht auch tatsächlich zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen hier in den Bergen kommt, was abzusehen ist. Also wenn das so weitergeht, wird das passieren. Die Bundesstaaten, gerade die Ärmeren, haben gedroht, sich abzuspalten von Peru, was irgendwie eine absurde Vorstellung ist. Wollen dann ein eigenes Land machen. Ich meine, dann wird es wirklich kriminell. Dann wird es hier auch noch mehr Tote geben. Ja, wir werden sehen. Lena, jetzt habe ich einen langen Monolog geführt. Du hörst ja immer gern zu, aber ich meine, die Geschichte hast du ja schon gekannt.
Ja, die kenne ich.
Warst du damals eigentlich auch mal wieder schwanger oder war das so in der Phase, wo du gerade …
Da hatten wir nur den Lukas.
Ja, also auch schon 13 Jahre her, 13. Ja, 13 Jahre, es muss 2010 gewesen sein.
2010, ja, im Jahr, im November kam dann die Kyla auf die Welt, also ich war gerade noch nicht schwanger.
Gerade noch nicht.
Ja.
Wir
waren in Amsterdam, da haben wir auch einen Abstecher noch gemacht auf dem Hinweg.
Richtig.
Habe ich noch ein paar Bilder vom Lukas an irgendwelchen Kanälen mit Fahrrädern natürlich, wie das halt sein muss in Amsterdam.
Wie es sein muss. Ja, und ich habe ja dann hier von unserem Nachbar, dem John, der ist ja Holländer, gelernt, dass die Holländer total organisiert sind und sogar einen Ticken straffer und pünktlicher als die Deutschen. Also, das will man ja fast nicht glauben. Das war also eine völlige Fehleinschätzung damals vom Europa-Jugendleiter. Der hat, glaube ich, einfach seine Kultur vom Balkan den Holländern zugesprochen, ja. Und hat dann sich gedacht, naja, so wie das bei uns da am Balkan läuft, da wird es auch in Holland so laufen. Aber dass das halt zwei ganz unterschiedliche Kulturen sind, das ist ihm irgendwie entgangen. Nichtsdestotrotz ist eine positive Erinnerung. Ich habe das jetzt in einer sehr positiven Schublade. Das ist also keine Kritik, sondern das ist einfach eine Feststellung. Lena, wann geht denn die Schule wieder los?
Hoffentlich bald. Ja, Kinder, lauft schon mal los, lauft halt langsam. Naja, die Schule geht hier ja offiziell bei uns an der Schule am 1. März los, in vielen staatlichen Schulen erst am 14. Unsere Schule fängt schon ein bisschen früher an und hat dafür übers Jahr verteilt den ein oder anderen Ferientag mehr. Genau, also müssten wir theoretisch noch bis zum 1. März hier durchhalten, aber es gibt ein Angebot von der Schule, dass die internationalen Kinder in den Salon International schon ab 1. Februar oder 2. Februar oder eventuell auch, das steht noch nicht ganz fest, aber ab Anfang Februar schon dahin können.
Ah ja.
Es ist also bereits eine Lernhelferin angekommen.
Eine Woche noch.
Die Kinder betreut, ja, zwei, ne? Also nächste Woche ist jetzt an der Schule Ferienbibelschule. Da wird unser Ältester mithelfen, also Mitarbeiter. Und es gibt noch den einen oder anderen Unentschlossenen der Kinder, der noch am Überlegen ist, ob er als Teilnehmer mitmacht. Und dann ist eben noch eine halbe Woche oder so. Und dann mal gucken. Also es kann auch sein, dass das erste Februarwochenende noch, also bis dahin nichts ist und dann erst danach richtig losgeht. Genau. Aber die Kinder haben im Prinzip offiziell noch gut anderthalb Wochen Ferien. Ja, und dann sollten sie eigentlich schon im Februar wieder einsteigen, was natürlich dann dazu führen würde oder wird, dass wir hier wieder ein bisschen mehr Routine reinkriegen. Die zwei Großen nicht erst um 10:30 aus ihrem Zimmer geschlurft kommen.
Die sind so richtig im Ferienmodus, oder?
Voll, aber es ist
also ich gönne sie von Herzen. Ich bin, glaube ich, die Woche jeden Tag auf Arbeit, an meinem Geburtstag nicht, aber ansonsten, glaube ich, alle Tage gegangen. Da war noch, also klar, die Kleinen sind immer
pünktlich. Die sind zuverlässig wach,
normalerweise. Aber sonst war irgendwie.
Naja, da hast also die Morgen, ja, das sind im Moment sehr ruhig. Also
ziemlich Ruhe im Haus,
meistens,
ne?
Zwei Kinder, die halt wach und hungrig sind.
Ja, und zwar sehr pünktlich.
Sehr pünktlich, ja, aber gut.
Ist okay.
Ist okay.
Sei ihnen gegönnt.
Genau, also das heißt eigentlich ab Februar. Wir haben ja die Hoffnung nicht ganz aufgeben, dass wir vielleicht im Februar mal noch ein paar Tage weg können, aber im Moment stellen wir es auf, wenn es nicht klappt, genau. Ja, ja. Ich meine, es geht ja nichts verloren dabei. Ja, wir können ja eben durch das, dass die Schule ja immer mal wieder ein bisschen ein paar Tage, ein langes Wochenende hat oder sonst irgendwas, ist man ja doch, dann hat man Möglichkeiten. Ich würde nur gerne meinen Kindern dieses Jahr ermöglichen, aber selbst das steht ja mal wieder auf der Kippe, dass sie ein normales Schuljahr haben, also wirklich mal von Anfang bis Ende da sind im Schuljahr, Unterricht mitmachen, ganz normal. Und ja, es war jetzt wieder auch, eigentlich ist jetzt gerade so Spezialunterricht für Kinder, die eine B in einem Fach hatten. Das gilt dann als nicht bestanden. Das heißt, die müssen dann in den Ferien kommen und dieses Fach wiederholen. Also den Stoff, also nicht das komplette Fach, aber die Lehrer machen dann so eine Zusammenfassung und die müssen die Kinder dann wiederholen. Und das konnte jetzt halt auch immer mal wieder nicht stattfinden, ne? Ist immer mal wieder ausgefallen, weil halt eben wegen Paro zu gefährlich und zum Schutz der Kinder sollen sie bitte nicht draußen unterwegs sein und sowas, ja. Und ich meine, wir haben jetzt halt auch schon wieder Ende Januar, also es kann natürlich auch passieren, dass es wieder so eskaliert, dass die Schulen halt wieder zubleiben, ne?
Kann sein. Aber auch das liegt nicht in unserer Hand. Und wir machen alles, was möglich ist. Und was nicht geht, das geht dann eben nicht. Ja.
Ja. Und auch unsere Kinder sind ja auch so, dass sie immer wieder sagen, ach, so das Homeschooling war eigentlich ganz nett.
Ja, das habe ich.
Mal wieder so ein Jahr dazwischen wäre ja auch ganz okay.
Ja, ja. Die Frage ist nur, ob du das auch so siehst.
Naja, wie gesagt, wenn man sich darauf vorbereitet und die Challenge sozusagen annimmt, dann ist es okay. Wenn man in diesem Modus ist, vielleicht nächste Woche, das macht einen mürbe. Aber ja, wir gehen im Moment davon aus, dass es ganz normal losgeht im März und dass bis dahin hier doch wieder auch Klarheit herrscht im Land oder klarer manche Dinge sind. Man vielleicht auch wieder ein bisschen besser planen kann, aber ja. Das haben wir uns ja eigentlich schon fast abgewöhnt, irgendwelche Dinge zu planen langfristig.
Dann wird man einfach weniger enttäuscht.
Und man legt so viel Deutsches einfach ab. Und ist dann, wie es ist.
Genau. Es ist, wie es ist. Wir machen das Beste draus, auch mit dieser aktuellen Situation. Und Lena, ich glaube, die Letzten haben auch jetzt, unsere Zuhörer, haben jetzt den Wäschekorb fertig gebügelt. Oder sind inzwischen an ihrem Ziel angekommen oder haben ihre Sporteinheit beendet, sodass mir gar nicht mehr viel übrig bleibt. Eins muss ich doch noch loswerden, denn das ist eine Frage, die schon ein paar Mal gekommen ist. Bringt es denn überhaupt etwas, wenn wir also ein Paket nach Peru schicken? Kommt das überhaupt an im Moment? Und ich kann euch sagen, ja. Denn gestern habe ich bei uns im Postraum in der Klinik ganz, ganz viele Pakete gesehen. Keins für uns. Aber das Positive dabei ist, es ist wieder möglich. Also alle, die sich irgendwie überlegen, was zu schicken, es ist möglich. Wie immer in den Shownotes findet ihr die Adresse. Und ansonsten bleibt mir gar nicht viel übrig, außer euch eine tolle Woche zu wünschen. Viel Erfolg in Deutschland.
Viel Spaß im
Schnee. Wo immer ihr seid, zieht euch warm an. Wenn es euch zu kalt ist, kommt nach Peru. Hier ist ziemlich warm.
Hier ist ziemlich heiß gerade.
In diesem Sinn, bis es wieder heißt, seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission.